am Abend.
Und damit herzlich willkommen zur Lesezeit. Heute mit dem Auftakt eines neuen Buches, dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz, der in den kommenden 3 Wochen bei uns zu hören sein wird. Das Buch, zwischen 1785 und 1790 in 4 Teilen erschienen, ist in der deutschen Literatur ein einzigartiges Werk. Während zur damaligen Zeit der Bildungsroman zur Lieblingsgattung des deutschen Publikums wird, stellt hier ein Autor mit einem unerbitterlichen Realismus die Geschichte einer nicht gelungenen Jugend dar. Wir wissen heute, dass das Buch bis ins kleinste Detail die Lebensgeschichte des Autors etwa bis zu seinem 20. Lebensjahr erzählt. Karl Philipp Moritz wurde 1756 in Hameln als Sohn eines Militärmusikers geboren. Die Lebensverhältnisse der Eltern waren sehr karg, die häusliche Atmosphäre wurde verdüstert durch eine lebensfeindliche, sektiererische Religiosität, der sich der Vater verschrieben hatte. Eine früh einsetzende tuberkulöse Erkrankung überschattete zusätzlich das Leben des jungen Moritz. Die Folge war, dass er nie eine selbstsichere Persönlichkeit hatte herausbilden können. Selbst als er die Armut seiner Jugendjahre hinter sich gelassen hatte und er es in Berlin als Lehrer und Schriftsteller zu Ansehen und einem auskömmlichen Leben brachte, konnte er doch der seelischen Leiden, die ihn seit seiner Kindheit heimsuchten, nicht Herr werden. Am 26. Juni 1793 ist Moritz an den Folgen der Tuberkulose gestorben. Obwohl der Roman Anton Reiser von Armut, körperlichem Elend und seelischer Krankheit handelt, ist er doch kein durch und durch bedrückendes Buch. Denn er ist getragen von der Erwartung, dass eine mutige Auseinandersetzung mit dem eigenen Leiden zur Selbstbefreiung führen kann. Wenn Sie heute den Anfang des Romans, der die früheste Kindheit Anton Reisers darstellt, es liest der Schauspieler Christian Brückner.
In Pyrmont, einem Orte, der wegen seines Gesundbrunnens berühmt ist, lebte noch im Jahre 1756 ein Edelmann auf seinem Gute, der das Haupt einer Sekte in Deutschland war, die unter dem Namen der Quietisten oder Separatisten bekannt ist und deren Lehren vorzüglich in den Schriften der Madame Guillon, einer bekannten Schwärmerin, enthalten sind, die zu Fénelons Zeiten, mit dem sie auch Umgang hatte, in Frankreich lebte. Der Herr von Fleischbein, so hieß dieser Edelmann, wohnte hier von allen übrigen Einwohnern des Orts und ihrer Religion, Sitten und Gebräuchen ebenso abgesondert, wie sein Haus von den ihrigen durch eine hohe Mauer geschieden war, die es von allen Seiten umgab. Dies Haus nun machte für sich eine kleine Republik aus, worin gewiss eine ganz andere Verfassung als rundumher im ganzen Lande herrschte. Das ganze Hauswesen bis auf den geringsten Dienstboten bestand aus lauter solchen Personen, deren Bestreben nur dahin ging oder zu gehen schien, in ihr Nichts, wie es die Madame Guillon nennt, wieder einzugehen, alle Leidenschaften zu ertöten und alle Eigenheit auszurotten. Alle diese Personen mussten sich täglich einmal in einem großen Zimmer des Hauses zu einer Art von Gottesdienst versammeln, den der Herr von Fleischbein selbst eingerichtet hatte, und welcher darin bestand, dass sie sich alle um einen Tisch setzten und mit zugeschlossenen Augen, den Kopf auf den Tisch gelegt, eine halbe Stunde warteten, ob sie etwa die Stimme Gottes oder das innere Wort in sich vernehmen würden. Wer dann etwas vernahm, der machte es den übrigen bekannt. Der Herr von Fleischbein bestimmte auch die Lektüre seiner Leute, und wer von den Knechten oder Mägden eine müßige Viertelstunde hatte, den sahe man nichts anders als mit einer von der Madame Guillon Schriften vom innern Gebet oder dergleichen in der Hand in einer nachdenkenden Stellung sitzen und lesen. Alles, bis auf die kleinsten häuslichen Beschäftigungen, hatte in diesem Hause ein ernstes, strenges und feierliches Ansehen. In allen Mienen glaubte man Ertötung und Verleugnung und in allen Handlungen Ausgehen aus sich selbst und Eingehen ins Nichts zu lesen. Der Herr von Fleischbein hatte sich nach dem Tode seiner ersten Gemahlin nicht wieder verheiratet, sondern lebte mit seiner Schwester, der Frau von Prüschenk, in dieser Eingezogenheit, um sich dem großen Geschäfte, die Lehren der Madame Guillon auszubreiten, ganz und ungestört widmen zu können. Ein Verwalter namens H. und eine Haushälterin mit ihrer Tochter machten gleichsam den mittleren Stand des Hauses aus. Und dann folgte das niedrige Gesinde. Diese Leute schlossen sich wirklich fest aneinander. Und alles hatte eine unbegrenzte Ehrfurcht gegen den Herrn von Fleischbein, der wirklich einen unsträflichen Lebenswandel führte, obgleich die Einwohner des Orts sich mit den ärgerlichsten Geschichten von ihm trugen. Er stand jede Nacht dreimal zu bestimmten Stunden auf, um zu beten, und bei Tage brachte er seine meiste Zeit damit zu, dass er die Schriften der Madame Guillon, deren eine große Anzahl von Bänden ist, aus dem Französischen übersetzte, die er denn auf seine Kosten drucken ließ und sie umsonst unter seine Anhänger austeilte. Die Lehren, welche in diesen Schriften enthalten sind, betreffen größtenteils jenes schon erwähnte völlige Ausgehen aus sich selbst und Eingehen in ein seliges Nichts, jene gänzliche Ertötung aller sogenannten Eigenheit oder Eigenliebe und eine völlig uninteressierte Liebe zu Gott, worin sich auch kein Fünkchen Selbstliebe mehr mischen darf, wenn sie rein sein soll. Woraus denn am Ende eine vollkommene, selige Ruhe entsteht, die das höchste Ziel aller dieser Bestrebungen ist. Weil nun die Madame Guillon sich fast ihr ganzes Leben hindurch mit nichts als mit Bücherschreiben beschäftigt hat, so sind ihrer Schriften eine so erstaunliche Menge, dass selbst Martin Luther schwerlich mehr geschrieben haben kann. Unter anderem macht allein eine mystische Erklärung der ganzen Bibel wohl an 20 Bände aus. Der Herr von Fleischbein hatte die Schriften der Madame Guillon auf seinen Reisen in Frankreich kennengelernt, und die trockene, metaphysische Schwärmerei, welche darin herrscht, hatte für seine Gemütsbeschaffenheit so viel Anziehendes, dass er sich ihr mit eben dem Eifer ergab, womit er sich wahrscheinlich unter anderen Umständen dem höchsten Stoizismus würde ergeben haben, womit die Lehren der Madame Guillon in Ansehung der gänzlichen Ertötung aller Begierden und so weiter oft eine auffallende Ähnlichkeit haben. Er wurde nun auch von seinen Anhängern ebenfalls wie ein Heiliger verehrt und ihm wirklich zugetraut, dass er beim ersten Anblick das Innerste der Seele eines Menschen durchschauen könne. Zu seinem Hause geschahen Wallfahrten von allen Seiten. Und unter denen, die jährlich wenigstens einmal dieses Haus besuchten, war auch Antons Vater. Dieser, ohne eigentliche Erziehung aufgewachsen, hatte seine erste Frau sehr früh geheiratet, immer ein ziemlich wildes, herumirrendes Leben geführt, wohl zuweilen einige fromme Rührungen gehabt, aber nicht viel darauf geachtet. Bis er nach dem Tode seiner ersten Frau plötzlich in sich geht, auf einmal tiefsinnig und, wie man sagt, ein ganz anderer Mensch wird, und bei seinem Aufenthalt in Pyrmont zufälligerweise erstlich den Verwalter des Herrn von Fleischbein und nachher durch diesen den Herrn von Fleischbein selber kennenlernte. Dieser gibt ihm denn nach und nach die Guillonschen Schriften zu lesen. Er findet Geschmack daran und wird bald ein erklärter Anhänger des Herrn von Fleischbein. Dem ohngeachtet fiel es ihm ein, wieder zu heiraten, und er machte mit Antons Mutter Bekanntschaft, welche bald in die Heirat willigte, dass sie nie würde getan haben, hätte sie die Hölle von Elend vorausgesehen, die ihr im Ehestande drohete. Sie versprach sich von ihrem Manne noch mehr Liebe und Achtung, als sie vorher bei ihren Anverwandten genossen hatte, aber wie entsetzlich fand sie sich betrogen. So sehr die Lehre der Madame Guillon von der gänzlichen Ertötung und Vernichtung aller, auch der sanften und zärtlichen Leidenschaften, mit der harten und unempfindlichen Seele ihres Mannes übereinstimmten, so wenig war es ihr möglich, sich jemals mit diesen Ideen zu verständigen wogegen sich ihr Herz auflehnte. Dies war der erste Keim zu aller nachherigen ehelichen Zwietracht. Ihr Mann fing an, ihre Einsichten zu verachten, weil sie die hohen Geheimnisse nicht fassen wollte, die die Madame Guillon lehrte. Diese Verachtung erstreckte sich nachher auch auf ihre übrigen Einsichten, und je mehr sie dies empfand, je stärker musste notwendig die eheliche Liebe sich vermindern und das wechselseitige Missvergnügen aneinander mit jedem Tage zunehmen. Antons Mutter hatte eine starke Belesenheit in der Bibel und eine ziemlich deutliche Erkenntnis von ihrem Religionssystem. Sie wusste zum Exempel sehr erbaulich davon zu reden, dass der Glaube ohne Werke tot sei und so weiter. In der Bibel las sie wirklich zu ganzen Stunden mit innigem Vergnügen. Aber sobald ihr Mann es versuchte, ihr aus den Guillonschen Schriften vorzulesen, so empfand sie eine Art von Bangigkeit, die vermutlich aus der Vorstellung entstand, sie werde dadurch in dem rechten Glauben irre gemacht werden. Sie suchte sich alsdann auf alle Weise loszumachen. Hiezu kam nun noch, dass sie vieles von der Kälte und dem lieblosen Wesen ihres Mannes auf Rechnung der Guillonschen Lehre schrieb, die sie nun in ihrem Herzen immer mehr zu verwünschen anfing und bei dem völligen Ausbruch der ehelichen Zwietracht sie laut verwünschte. So wurde der häusliche Friede und die Ruhe und Wohlfahrt einer Familie jahrelang durch diese unglücklichen Bücher gestört, die wahrscheinlich einer so wenig wie der andere verstehen mochte. Unter diesen Umständen wurde Anton geboren. Und von ihm kann man mit Wahrheit sagen, dass er von der Wiege an unterdrückt ward. Die ersten Töne, die sein Ohr vernahm und sein aufdämmernder Verstand begriff, waren wechselseitige Flüche und Verwünschungen des unauflöslich geknüpften Ehebandes. Ob er gleich Vater und Mutter hatte, so war er doch in seiner frühesten Jugend schon von Vater und Mutter verlassen, denn er wusste nicht, an wen er sich anschließen, an wen er sich halten sollte, da sich beide hassten und ihm doch einer so nahe wie der andere war. In seiner frühesten Jugend hatte nie die Liebkosungen zärtlicher Eltern geschmeckt, nie nach einer kleinen Mühe ihr belohnendes Lächeln. Wenn er in das Haus seiner Eltern trat, so trat er in ein Haus der Unzufriedenheit, des Zorns, der Tränen und der Klagen. Diese ersten Eindrücke sind nie in seinem Leben aus seiner Seele verwischt worden und haben sie oft zu einem Sammelplatze schwarzer Gedanken gemacht, die er durch keine Philosophie verdrängen konnte. Da sein Vater im Siebenjährigen Kriege mit zu Felde war, zog seine Mutter 2 Jahre lang mit ihm auf ein kleines Dorf. Hier hatte er ziemliche Freiheit und einige Entschädigung für die Leiden seiner Kindheit. Die Vorstellungen von den ersten Wiesen, die er sah, von dem Kornfelde, das sich einen sanften Hügel hinan erstreckte und oben mit grünem Gebüsch umgrenzt war, von dem blauen Berge und den einzelnen Gebüschen und Bäumen, die am Fuß desselben auf das grüne Gras ihren Schatten warfen und immer dichter und dichter wurden, je höher man hinaufstieg, mischen sich noch immer unter seine angenehmsten Gedanken und machen gleichsam die Grundlage aller der täuschenden Bilder aus, die oft seine Fantasie sich vormalt. Aber wie bald waren diese beiden glücklichen Jahre entflohen. Es ward Friede, und Antons Mutter zog mit ihm in die Stadt zu ihrem Manne. Die lange Trennung von ihm verursachte ein kurzes Blendwerk ehelicher Eintracht, aber bald folgte auf die betrügliche Windstille ein desto schrecklicherer Sturm. Antons Herz zerfloss in Wehmut, wenn er einem von seinen Eltern Unrecht geben sollte, und doch schien es ihm sehr oft, als wenn sein Vater, den er bloß fürchtete, mehr Recht habe als seine Mutter, die er liebte. So schwankte seine junge Seele beständig zwischen Hass und Liebe, zwischen Furcht und Zutrauen zu seinen Eltern hin und her. Da er noch nicht 8 Jahre alt war, gebar seine Mutter einen zweiten Sohn, auf den nun vollends die wenigen Überreste väterlicher und mütterlicher Liebe fielen, so dass er nun fast ganz vernachlässiget wurde und sich, so oft man von ihm sprach, mit einer Art von Geringschätzung und Verachtung nennen hörte, die ihm durch die Seele ging. Er fühlte auf das Innigste das Bedürfnis der Freundschaft von seinesgleichen. Und oft, wenn er einen Knaben von seinem Alter sahe, hing seine ganze Seele an ihm, und er hätte alles drum gegeben, sein Freund zu werden. Allein das niederschlagende Gefühl der Verachtung, die er von seinen Eltern erlitten, und die Scham wegen seiner armseligen, schmutzigen und zerrissenen Kleidung hielten ihn zurück, dass er es nicht wagte, einen glücklichen Knaben anzureden. So ging er fast immer traurig und einsam umher, weil die meisten Knaben in der Nachbarschaft ordentlicher, reinlicher und besser wie er gekleidet waren und nicht mit ihm umgehen wollten. Und die es nicht waren, mit denen mochte er wieder wegen ihrer Liederlichkeit und auch vielleicht aus einem gewissen Stolz keinen Umgang haben. So hatte er keinen, zu dem er sich gesellen konnte, keinen Gespielen seiner Kindheit, keinen Freund unter Großen noch Kleinen. Im 8. Jahre fing denn doch sein Vater an, ihn selber etwas lesen zu lehren, und kaufte ihm zu dem Ende 2 kleine Bücher, wovon das eine eine Anweisung zum Buchstabieren und das andere eine Abhandlung gegen das Buchstabieren enthielt. In dem ersten musste Anton größtenteils schwere biblische Namen als Nebukadnezar, Abednego und so weiter, bei denen er auch keinen Schatten einer Vorstellung haben konnte, buchstabieren. Dies ging daher etwas langsam. Allein sobald er merkte, dass wirklich vernünftige Ideen durch die zusammengesetzten Buchstaben ausgedrückt waren, so wurde seine Begierde, lesen zu lernen, von Tage zu Tage stärker. Sein Vater hatte ihm kaum einige Stunden Anweisungen gegeben, und er lernte es nun, zur Verwunderung aller seiner Angehörigen, in wenig Wochen von selber. Mit innigem Vergnügen erinnert er sich noch itzt an die lebhafte Freude, die er damals genoss, als er zuerst einige Zeilen, bei denen er sich etwas denken konnte, durch vieles Buchstabieren mit Mühe herausbrachte. Nun aber konnte er nicht begreifen, wie es möglich sei, dass andere Leute so geschwind lesen konnten, wie sie sprachen. Er verzweifelte damals gänzlich an der Möglichkeit, es je so weit zu bringen. Um desto größer war nun seine Verwunderung und Freude, da er auch dies nach einigen Wochen konnte. Seine Begierde zu lesen war nun unersättlich. Zum Glücke standen in dem Buchstabierbuche außer den biblischen Sprüchen auch einige Erzählungen von frommen Kindern, die mehr wie 100-mal von ihm durchgelesen wurden, ob sie gleich nicht viel Anziehendes hatten. Nun kam auch das andere kleine Buch an die Reihe, worin die Abhandlung gegen das Buchstabieren stand. Und er zu seiner großen Verwunderung las, dass es schädlich, ja seelenverderblich sei, die Kinder durch Buchstabieren lesen zu lehren. Durch das Lesen war ihm nun auf einmal eine neue Welt eröffnet, in deren Genuss er sich für alle das Unangenehme in seiner wirklichen Welt einigermaßen entschädigen konnte. Wenn nun rund um ihn her nichts als Lärmen und Schelten und häusliche Zwietracht herrschte oder er sich vergeblich nach einem Gespielen umsah, so eilte er hin zu seinem Buche. So ward er schon früh aus der natürlichen Kinderwelt in eine unnatürliche, idealische Welt verdrängt, wo sein Geist für 1000 Freuden des Lebens verstimmt wurde, die andere mit voller Seele genießen können. Schon im 8. Jahre bekam er eine Art von auszehrender Krankheit. Man gab ihn völlig auf, und er hörte beständig von sich, wie von einem, der schon wie ein Toter beobachtet wird, reden. Dies war ihm immer lächerlich. Oder vielmehr war ihm das Sterben selbst, wie er sich damals vorstellte, mehr etwas Lächerliches als etwas Ernsthaftes. Seine Base, der er doch etwas lieber wie seinen Eltern zu sein schien, ging endlich mit ihm zu einem Arzt und eine Kur von einigen Monaten stellte ihn wieder her. Kaum war er einige Wochen gesund, als ihn gerade bei einem Spaziergang mit seinen Eltern auf das Feld, der ihm sehr etwas Seltenes und eben daher desto reizender war, der linke Fuß anzuschmerzen fing. Dies war nach überstandener Krankheit sein erster und sollte auf lange Zeit sein letzter Spaziergang sein. Am dritten Tage war die Geschwulst und Entzündung am Fuße schon so gefährlich geworden, dass man am vierten zur Amputation schreiten wollte. Antons Mutter saß und weinte, und sein Vater gab ihm 2 Pfennige. Dies waren die ersten Äußerungen des Mitleids gegen ihn, deren er sich von seinen Eltern erinnert und die wegen der Seltenheit einen desto stärkeren Eindruck auf ihn machten. An dem Tage vor der beschlossenen Amputation kam ein mitleidiger Schuster zu Antons Mutter und brachte ihr eine Salbe, durch deren Gebrauch sich die Geschwulst und Entzündung im Fuße während wenigen Stunden legte. Zum Fußabnehmen kam es nun nicht, aber der Schaden dauerte dem ungeachtet 4 Jahre lang, ehe er geheilt werden konnte. In welcher Zeit unser Anton wiederum unter oft unsäglichen Schmerzen alle Freuden der Kindheit entbehren musste. Bei diesem Schaden konnte er zuweilen ein ganzes Vierteljahr nicht aus dem Hause gehen, nachdem er eine Weile zuheilte und immer wieder aufbrach. Oft musste er ganze Nächte hindurch wimmern und klagen und die abscheulichsten Schmerzen fast alle Tage beim Verbinden erdulden. Dies entfernte ihn natürlicherweise noch mehr aus der Welt und von dem Umgang mit seinesgleichen und fesselte ihn immer mehr an das Lesen und an die Bücher. Am häufigsten las er, wenn er seinen jüngeren Bruder wiegte, und wann es ihm damals an einem Buche fehlte, so war's, als wenn es ihm itzt an einem Freunde fehlt, denn das Buch musste ihm Freund und Tröster und alles sein. Im 9. Jahr las er alles, was Geschichte in der Bibel ist, vom Anfange bis zu Ende durch. Und wenn einer von den Hauptpersonen als Moses, Samuel oder David gestorben war, so konnte er sich tagelang darüber betrüben. Und es war ihm dabei zumute, als sei ihm ein Freund abgestorben. So lieb wurden ihm immer die Personen, die viel in der Welt getan und sich einen Namen gemacht hatten. Nun fiel ihm das Leben der Altväter in die Hände, welches sein Vater sehr hoch schätzte und diese Altväter bei jeder Gelegenheit als Autoritäten anführte. Die Altväter, so abgeschmackt und abenteuerlich oft ihre Geschichte sein mochte, waren für Anton die würdigsten Muster zur Nachahmung, und er kannte eine Zeit lang keinen höheren Wunsch, als seinem großen Namensgenossen, dem heiligen Antonius, ähnlich zu werden. Und wie dieser Vater und Mutter zu verlassen und in eine Wüste zu fliehen, die er nicht weit vom Tore zu finden hoffte, und wohin er einmal wirklich eine Reise antrat, indem er sich über 100 Schritte weit von der Wohnung seiner Eltern entfernte und vielleicht noch weiter gegangen wäre, wenn die Schmerzen an seinem Fuße ihn nicht genötigt hätten, wieder zurückzukehren. Auch fing er wirklich zuweilen an, sich mit Nadeln zu pricken und sonst zu peinigen, um dadurch den heiligen Altvätern einigermaßen ähnlich zu werden, da es ihm doch ohnedem an Schmerzen nicht fehlte. Während dieser Lektüre ward ihm ein kleines Buch geschenkt, dessen eigentlichen Titel er sich nicht erinnert, das aber von einer frühen Gottesfurcht handelte und Anweisung gab, wie man schon vom 6. bis zum 14. Jahre in der Frömmigkeit wachsen könne. Die Abhandlungen in diesen Büchlichen hießen also für Kinder von 6 Jahren, für Kinder von 7 Jahren und so weiter. Anton las also den Abschnitt für Kinder von 9 Jahren und fand, dass es noch Zeit sei, ein frommer Mensch zu werden, dass er aber schon 3 Jahre versäumt habe. Dies erschütterte seine ganze Seele. und er fasste einen so festen Vorsatz, sich zu bekehren, wie ihn wohl selten Erwachsene fassen mögen. Von der Stunde an befolgte er alles, was von Gebet, Gehorsam, Geduld, Ordnung und so weiter in dem Buche stand, auf das Pünktlichste und machte sich nun beinahe jeden zu schnellen Schritt zur Sünde. Wie weit, dachte er, werde ich nun nicht schon in 5 Jahren sein, wenn ich hierbei bleibe? Denn in dem kleinen Buche war das Fortrücken in der Frömmigkeit gleichsam zu einer Sache des Ehrgeizes gemacht, wie man etwa sich freut, aus einer Klasse in die andere immer höher gestiegen zu sein. Wenn er, wie natürlich, sich zuweilen vergaß und einmal, wenn er Linderung an seinem Fuße fühlte, umhersprang oder lief, so fühlte er darüber die heftigsten Gewissensbisse. Und es war ihm immer, als sei er nun schon einige Stufen wieder zurückgekommen. Dieses kleine Buch hatte lange einen starken Einfluss auf seine Handlungen und Gesinnungen. Denn was er las, das suchte er auch gleich auszuüben. Daher las er auf jeden Tag in der Woche sehr gewissenhaft den Abend- und Morgensegen, weil im Katechismus stand, man müsse ihn lesen. Auch vergaß er nicht, das Kreuz dabei zu machen und das Walte zu sagen, wie es im Katechismus befohlen war. Sonst sah er nicht viel von Frömmigkeit, ob er gleich immer viel davon reden hörte und seine Mutter ihn alle Abend einsegnete und niemals vergaß, ehe er einschlief, das Zeichen des Kreuzes über ihn zu machen. Der Herr von Fleischbein hatte unter anderem die geistlichen Lieder der Madame Guillon ins Deutsche übersetzt. Und Antons Vater, der musikalisch war, passte ihnen Melodien an, die größtenteils einen raschen, fröhlichen Gang hatten. Wenn es sich nun fügte, dass er etwa einmal nach einer langen Trennung wieder zu Hause kam, so ließ sich denn doch die Ehegattin überreden, einige dieser Lieder mitzusingen, wozu er die Zither spielte. Dies geschah gemeiniglich kurz nach der ersten Freude des Wiedersehens, und diese Stunden mochten wohl noch die glücklichsten in ihrem Ehestande sein. Anton war dann am frohesten und stimmte oft, so gut er konnte, in diese Lieder ein, die ein Zeichen der so seltenen wechselseitigen Harmonie und Übereinstimmung bei seinen Eltern waren. Diese Lieder gab ihm nun sein Vater, da er ihn für reif genug zu dieser Lektüre hielt, in die Hände, und ließ sie ihn zum Teil auswendig lernen. Oft tröstete er sich in einsamen Stunden, wo er sich von aller Welt verlassen glaubte, durch ein solches Lied vom seligen Ausgehen aus sich selber und der süßen Vernichtung vor dem Urquelle des Daseins. So gewährten ihm schon damals seine kindischen Vorstellungen oft eine Art von himmlischer Beruhigung. Einmal waren seine Eltern bei dem Wirt des Hauses, wo sie wohnten, des Abends zu einem kleinen Familienfeste gebeten. Anton musste es aus dem Fenster mit ansehen, wie die Kinder der Nachbarn schön geputzt zu diesem Feste kamen, indes er allein auf der Stube zurückbleiben musste, weil seine Eltern sich seines schlechten Aufzuges schämten. Es wurde Abend und ihn fing an zu hungern. Und nicht einmal ein Stückchen Brot hatten ihm seine Eltern zurückgelassen. Indes er oben einsam saß und weinte, schallte das fröhliche Getümmel von unten zu ihm herauf. Verlassen von allem fühlte er erst eine Art von bitterer Verachtung gegen sich selbst, die sich aber plötzlich in eine unaussprechliche Wehmut verwandelte, da er zufälligerweise die Lieder der Madame Guillon aufschlug und eins fand, das gerade auf seinen Zustand zu passen schien.
Christian Brückner las den Anfang aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz. Sie hörten eine Aufnahme des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1989. Weiter an dieser Stelle geht es morgen in der Lesezeit 9.05 Uhr und abends in der Wiederholung 19.05 Uhr, natürlich hier bei Figaro. Die Zeit jetzt 9.35 Uhr.